Letzten Donnerstag 2 Festnahmen in Bayreuth, um russische Sabotagepläne zu verhindern. Am Montag 3 Festnahmen in Bad Homburg und Düsseldorf wegen Spionage im Auftrag Chinas. Dann noch am selben Abend eine Festnahme in Dresden, wieder aufgrund einer möglichen Spionagetätigkeit für den chinesischen Geheimdienst aus einem Abgeordnetenbüro des Europäischen Parlaments heraus.
Gefühlt jeden Tag ein neuer Spionagefall, wie die Aufzählung der Innenministerin Nancy Faeser heute in der Aktuellen Stunde im Bundestag auch nochmal zeigt. Im Übrigen schon die 2. Aktuelle Stunde zum Thema AfD innerhalb von 2 Wochen. Beide Male geht es um ausländische Einflussnahme. Die Frage, reicht der Arm fremder Mächte, auch böser Mächte, bis in unsere Parlamente? Darüber sprechen wir heute, inklusive vieler Stimmen aus Berlin, mit Friederike Haupt. Und danach, im zweiten Teil, fragen wir die Vorsitzende der Jungliberalen, Franziska Brandmann, wie sie die Beliebtheit der AfD gerade bei Jungwählern erklärt. Eine neue Umfrage zeigt da ziemlich heftige Ergebnisse. Und warum die FDP kurz vor ihrem Parteitag unter den jungen Leuten deutlich unbeliebter geworden ist. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 25. April. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner, Michael Götz und unsere heutige Girls' Day-Schülerpraktikantin Marlene Elbracht. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
Denn diejenigen, die in der AfD das Sagen haben, sind nicht Alice Weidel, sind nicht Tino Chrupalla, es sind Björn Höcke und Wladimir Putin.
Der Fisch stinkt vom Kopf, und zwar vom Bundesvorstandskopf der AfD. Sie kriegen ihre Leute nicht von der Liste runter. Und ich sage Ihnen, Sie werden sie auch nicht verstecken können. Das verspreche ich Ihnen. Das Einzige, was Sie machen können, meine Damen und Herren von der AfD, ist aufzurufen, nicht AfD zu wählen.
Und auch der Mitarbeiter von Herrn Krah ist ja kein Unbekannter. Der Kollege Fest, Ihr Kollege aus dem EP, sagt, niemand weiß, was er tut, niemand weiß, was er macht. Das heißt, Sie wissen alle seit einem Jahr mindestens, was für dubiose Gesellen sich bei Ihnen tummeln. Das ist Mitwisserschaft.
Ja, was für dubiose Gesellen sich bei Ihnen tummeln. Ein kurzes Best-of aus der heutigen Aktuellen Stunde aus dem Bundestag. Thema Bedrohung unserer Demokratie, Russland, China und die Rolle der AfD. Die will sich natürlich keinen Schuh anziehen. Es dürfte ihr aber kaum gefallen haben, was die eigene AfD-Politikerin Silvia Limmer heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt hat.
Ja, es ist wie bei Hempels, was sie unter den Teppich kehren. Ich befürchte nur, es wird keinen Teppich geben, der groß genug ist, um das alles darunter zu kehren. Also ich würde von der Parteiführung tatsächlich, und das hätte ich schon viel eher auch erwartet, dass man sich distanziert, dass man klar macht, dass so jemand kein Spitzenkandidat mehr sein kann. Und es wäre natürlich überraschend, wenn Herr Krah persönlich Einsicht gezeigt hätte. Ich meine, für manche ist tatsächlich auch so ein Mandat und auch die AfD ein ökonomisches Geschäftsmodell.
Limmer sagt, all das, was wir jetzt über Krah lesen und hören, über den Spionageverdacht gegen seinen Assistenten, all das sei der AfD-Parteiführung längst bekannt gewesen. Wow, harter Tobak aus den eigenen Reihen. Warum? Fragen wir direkt unsere AfD-Expertin im Berliner FAZ-Büro. Hallo Friederike Haupt.
Hallo Andreas.
Friederike, wie erklärst du dir denn diese harten Worte von der AfD-Politikerin Limmer?
Ich erkläre sie mir auf zweierlei Weise. Das eine ist, dass die AfD-Delegation in Brüssel ohnehin seit Jahren sehr zerstritten ist. Dort also eigentlich fast jeder über jeden in dieser Art und Weise reden würde. Mhm. Auf der anderen Seite hat Frau Limmer einen Punkt. Das, was sie sagt, wurde in der Tat in einem Brief an den Bundesvorstand übermittelt. Der liegt der FAZ auch vor, schon bevor Herr Krah in den Bundesvorstand der AfD gewählt worden ist und bevor er Spitzenkandidat war. Das heißt, die Vorwürfe nicht speziell in Bezug auf einen chinesischen Spion, aber in Bezug auf Kontakte nach China, Kontakte nach Russland, Nähe zu Rechtsextremen im Europäischen Parlament, die waren bekannt und es ist relativ offensichtlich, dass das ausgeblendet worden ist.
Ich meine, bei der Aktuellen Stunde heute war auch relativ wenig Einsicht zu spüren von der AfD-Fraktion, oder?
Das stimmt, ist allerdings auch nicht überraschend, denn die Strategie der AfD ist ja jetzt nicht einzulenken und zu sagen, oh Mann, auf wen sind wir denn da reingefallen, sondern eine etwas, ja, will sagen, schizophrene Strategie, einerseits zu sagen, wir behalten unseren Spitzenkandidaten, aber wir zeigen ihn nicht. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass sie den Herrn Krah auch gar nicht mehr los würden, wenn er nicht freiwillig zurückzöge.
Ja, und das wird er auf jeden Fall nicht tun.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehme Angelegenheit. Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe.
Mhm. Und nicht nur das, ein Sprecher von Krah hat euch, Friederike, wohl auch gesteckt. Am Montag will der Mann mit einer Art Gegenoffensive starten. Haben wir schon eine Vorstellung?
Also zumindest was seine Social-Media-Aktivitäten betrifft, gehe ich davon aus, dass Herr Krah eigene Videos produzieren wird. Es sollen ja wohl die schon produzierten Parteivideos mit ihm nicht gezeigt werden, aber Krah hat zu einer Social-Media-Offensive aufgerufen. Es gibt auch Gruppen, die ihn unterstützen, die zeigen, wie man auf TikTok Krah-Videos selbst hochladen kann, wenn TikTok Krah-Videos sperrt oder den Algorithmus so einstellt, dass sie nicht vielen gezeigt werden. Und da so mit so einer Art Graswurzelstrategie zu arbeiten, das sehe ich auf jeden Fall kommen.
Ich meine, man muss ja sagen, der Typ hat irre viele Fans und Follower in den sozialen Medien. Vor allem auf TikTok spielt er auch ziemlich geschickt mit, hat eigentlich zu allen Lebenslagen da irgendeinen Schmarrn zu erzählen. Habe ich auch noch ein schönes Beispiel mitgebracht, ziemlich viral gegangen, ist nämlich sowas wie das hier.
Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten, dann klappt es auch mit der Freundin.
Ja. Echte Männer, dann klappt's auch mit der Freundin. Im Umkehrschluss, wähle AfD und die Frauen werden dich mögen. Was sagst du dazu, Friederike? Auch so als Frau?
Also es gibt sicherlich Frauen, die dem zustimmen. Ich möchte jetzt nicht für alle Frauen sprechen. Ich weiß aber, dass Frauen in der AfD, unter anderem Alice Weidel, gerade solche Parolen nicht so gutiert haben in der Vergangenheit und Herrn Krah vor dem Europawahlkampf auch ermuntert haben, nicht so stark zu polarisieren, gerade um mögliche weibliche Wähler, unentschiedene Wähler, etwas weniger provokativ unterwegs seiende Wähler zu erreichen und eben nicht vor den Kopf zu stoßen durch solche Äußerungen.
Ja. Ich meine, die AfD scheint ja sowieso ein bisschen uneinig im Umgang mit ihren schwierigen Figuren, sage ich jetzt mal. Es fing ja schon bei Peter Bistron an. Wer ist denn da eigentlich gegen wen?
Ich weiß gar nicht, inwieweit man sagen kann, dass jemand gegen Herrn Krah ist. Wenn Herr Krah sehr erfolgreich wäre, wären sicherlich die allermeisten für ihn. Aber ich glaube, dass Teile der Parteispitze befürchten, dass Maximilian Krah zu radikal auftritt, um die AfD bei der Europawahl richtig weit nach vorne zu bringen. Dass also
Weidel noch nicht, zum Beispiel?
Ja, Weidel zum Beispiel. Mhm. Dass die Vermutung ist, dass Herr Krah mit Herrn Höcke zusammen für einen sehr extremen Kurs, extremistischen Kurs der Partei steht. Und dass das doch nicht unbedingt anschlussfähig ist, wenn man eine Volkspartei werden will.
Okay. Okay, Friederike, dann lass uns doch noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen für all die, die noch nicht alles über diesen Fall, wie spricht man ihn, Jian G., wissen. Ich meine, den echten Namen kennen wir, dürfen ihn aber nicht nennen. Was ist das überhaupt für ein Typ? Was wissen wir über Jian G.?
Also er arbeitet schon eine ganze Weile für Herrn Krah, auch im Europaparlament, wo Herr Krah ja auch jetzt schon Abgeordneter ist. Er war also befugt, in den Räumlichkeiten des Parlaments unterwegs zu sein, Unterlagen des Parlaments zu sehen. Er ist ein chinesischer Herkunft, deutscher Staatsbürger seit einigen Jahren und steht nun also im Verdacht, es ist noch nichts bewiesen, spioniert zu haben für die chinesische Regierung.
Und der sitzt jetzt gerade in Untersuchungshaft.
So ist es.
Und was ist jetzt quasi der eigentliche Vorwurf an Krah, dass er das gewusst hat, haben müsste, haben könnte? Womit muss sich Krah eigentlich auseinandersetzen?
Also soweit ich das sehe, gibt es im Moment keinen juristischen Vorwurf an Krah. Also er ist jetzt nicht einer Straftat verdächtig, stand jetzt. Wenn er nicht gewusst hat, wer das ist, dann ist er sozusagen auch nicht haftbar im juristischen Sinne. Aber es gibt Zweifel daran, dass er nicht gewusst hat, was für Kontakte sein Mitarbeiter nach China hatte. Es soll auch, oder es gab jetzt seit gestern die Nachricht, dass es Vorermittlungen gibt gegen Krah. Nicht im Zusammenhang mit diesem Mitarbeiter, wie es heißt, sondern im Zusammenhang mit möglicherweise geflossenem Geld aus China und aus Russland. Herr Krah bestreitet, dass da Geld geflossen ist, unrechtmäßigerweise. Aber er ist ja auch vom FBI befragt worden, als er in den Vereinigten Staaten war, vor ein paar Monaten. Und da ist es auch um Zahlungen an ihn gegangen. Also ich glaube, der Verdacht gegen seinen Mitarbeiter steht in einem Zusammenhang zu diversen anderen Fällen, in denen Herr Krah verdächtigt wird oder verdächtigt wurde, unrechtmäßige Kontakte zu unterhalten oder Summen bekommen zu haben. Ja. Wie gesagt, er bestreitet es.
Ja, ich meine, kann ich jedem auch nur unsere Sendung von vor, ich glaube, 2-3 Wochen ans Herz legen, als der Fall Peter Bistron ans Tageslicht kam. Da sprechen wir da auch mit dem tschechischen Investigativjournalisten, der überhaupt diese Voice of Europe, diese von Russland wohl finanzierte Medienfirma ans Licht gebracht hat. Mhm. Okay, Friederike, jetzt war heute nochmal Aktuelle Stunde. Was ist bei dir hängen geblieben? Ist sowas einfach dafür da, dass jeder mal seine Meinung sagt und die AfD sich nochmal ordentlich vornimmt? Oder ist da jetzt auch irgendwas Handfestes hängen geblieben?
Also es ist in der Tat so, dass die Regierungsparteien die Gelegenheit natürlich nicht verstreichen lassen, nochmal aufzulisten, was aus ihrer Sicht alles gegen die AfD spricht. Mhm. Aber interessant fand ich, dass einige Abgeordnete nochmal akzentuiert haben, warum die AfD in bestimmten Situationen im Bundestag auch ausgegrenzt wird, also zum Beispiel keinen Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium hat oder auch in bestimmten Ausschüssen.
Nie Vorsitzende, ja, genau. Mhm.
Genau, weil eben solche Befürchtungen wie, wenn jetzt hier im Verteidigungsausschuss eine sehr streng vertrauliche Sache besprochen wird und die hören das mit, dass das dann im Ausland möglicherweise früher ankommt, als es sollte oder gar nicht ankommen sollte. Das fand ich für Leute, die vielleicht manchmal das Gefühl haben, ist es doch ungerecht, dass die AfD einen Ausschussvorsitz nicht bekommt, fand ich das ganz, ganz interessant.
Ja. Wir werden es weiter verfolgen. Da wird mit Sicherheit die nächsten Tage noch manches passieren. Und auch du wirst darüber schreiben, alles nachzulesen auf FAZ.net. Ich hänge auch ein paar Links in die Shownotes. Und da sag jetzt erstmal Dankeschön, Friederike Haupt.
Sehr gerne. Tschüss.
Ja, bewiesen ist nichts, aber das ist schon alles nicht ohne. Beiden Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl werden schwere Vorwürfe gemacht. Peter Bistron könnte Geld von Russland bekommen haben. Maximilian Krah hat dem gleichen von Russland bezahlten Sender Voice of Europe Interviews gegeben und sein Assistent Jian Ge, der soll ja jetzt für den chinesischen Geheimdienst spioniert haben. Wie weit die Russland- und China-Liebe der AfD in diesen Einzelfällen gegangen ist, wie kriminell es ausgeartet ist, das werden wir vielleicht ja hoffentlich bald erfahren. Aber all das hindert ja offensichtlich weder Krah noch Bistron daran, Spitzenkandidaten zu bleiben. Die große Frage ist eher, hindert es die Wähler daran, für die AfD zu stimmen? Unserem nächsten Gast dürfte vor allem eine neue Jugendstudie nicht so gefallen, wo nämlich die AfD zweitstärkste Partei ist, wenn heute Bundestagswahl wäre. Die FDP allerdings schwer abgestürzt seit ihrem Hoch bei den Jungwählern vor 2,5 Jahren. Ich freue mich sehr, die Vorsitzende der Jungliberalen im FAZ-Podcast für Deutschland begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska Brandmann.
Hallo, guten Tag.
Macht das eigentlich Spaß, als junge Politikerin sich mit so einem politischen Gegner wie der AfD auseinandersetzen zu müssen?
Also erst einmal fühle ich mich gar nicht als Politikerin, sondern einfach als, ich mache das ja ehrenamtlich, dem Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen und deshalb einfach als ein junger Mensch, der sich politisch engagiert. Es macht nicht viel Spaß, weil ich mir natürlich wünsche, dass die AfD deutlich schwächer wäre und man sich weniger mit ihr auseinandersetzen müsste. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist ein Teil unserer Verantwortung, gerade Sie haben die Jugendstudie angesprochen, gerade auch junge Menschen darauf aufmerksam zu machen, was sie da wählen würden, wenn sie die AfD nun wählen. Und ich glaube, unsere Verantwortung als Demokraten da, sich inhaltlich auseinanderzusetzen und darauf zu zeigen, was die AfD fordert und was sie auch selber ausmacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen.
Mhm. Tun wir jetzt. Lassen Sie uns genau deswegen Dingen auch diese neue, ja, durchaus repräsentative Umfrage schauen. Die heißt Jugend in Deutschland 2024, verlinke ich auch. Wenn also heute Bundestagswahl wäre, würden 22% der 14- bis 29-Jährigen tatsächlich AfD wählen. In etwa der Wert, den die FDP bei der letzten Bundestagswahl erreicht hat. Heute wäre die FDP bei 8%. Wieso hat die AfD sie dermaßen abgehängt bei den Jungwählern?
Ja, also man sieht in der Studie, dass sehr viele junge Menschen tatsächlich erstens materielle Sorgen haben, also sich Sorgen machen um das Thema Wohnungsmarkt, um das Thema Vermögen, Wachstum in Deutschland, auch um das Thema Rente. Ich glaube, dass die Jungwähler eigentlich nicht die AfD hier, die Wahl der AfD in den Raum stellen, weil sie von inhaltlichen Positionen der Partei überzeugt sind, denn die haben ja keine Lösung zu diesen Fragen, sondern dass sie quasi ihren Protest deutlich machen wollen, dass sie keine politische Lösung von anderen Parteien in diesen Bereichen sehen. Und deshalb, glaube ich, ist das Ganze nicht auf eine Stärke der AfD zurückzuführen, sondern auf eine vermeintliche Schwäche demokratischer Parteien, Probleme ganz konkret anzugehen und im Alltag junger Menschen einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man da dran geht und das verändert.
Ich finde es ganz interessant, wenn man diesen Leuten auch mal zuhört. Zum Beispiel Sie sagen, Sie sind keine Politikerin. Ich sage jetzt trotzdem politisches Pendant bei der AfD, nämlich dem Vorsitzenden der Jungen Alternative für Deutschland, Hannes Knauk. Wir hören mal kurz.
Lasst sie uns schützen, unsere schöne Heimat. Unsere Heimat ist das Gestern unserer Eltern und das Morgen unserer Kinder. In jedem von euch steckt ein Deutscher. Ihr müsst ihn nur rauslassen.
Ihr müsst ihn nur rauslassen. So klingt der Gegner, der aktuell fast dreimal so viele junge Leute anzieht wie die FDP und noch rechtsextremer ist als die eigene Mutterpartei. Wie geht's Ihnen damit?
Ich möchte auch Deutschland schützen. Ich möchte mich vor allem dafür einsetzen, dass Deutschland in Zukunft weiter Wohlstand hat und dass junge Menschen eine Zukunft in diesem Land haben. Aber meine Lösung ist eine ganz andere. Erstmal möchte ich sagen, dass eine AfD, die, wie Sie gerade eben ausgeführt haben, teilweise sich dem höchstbietenden China oder Russland anbiedert, dass das eben keine Art ist, die Heimat zu schützen. Aber vor allem, glaube ich, muss man sich als junger Mensch die Frage stellen, die Probleme, die junge Menschen in der Studie aufzeigen, habe ich gerade gesagt, Wohnungsmarkt, Rentenpolitik und so weiter, ja. Europapolitisch auch. Was für Lösungen bietet die AfD da an? Und ich höre da immer nur wieder rechtsextreme Parolen. Ich höre da immer wieder, dass man versucht zu provozieren mit solchen Parolen, versucht die inhaltliche Auseinandersetzung eigentlich ja zu übertrumpfen und stattdessen lieber immer wieder solche Parolen rauszuhalten, um irgendwie zu signalisieren, dass man Migration komplett stoppen könnte in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ich glaube auch, wenn wir gerade auf die Europawahlen schauen, ich selbst habe lange in England gelebt und habe gesehen, was es mit einem Land macht, wenn es aus der Europäischen Union ausscheidet. Das ist, glaube ich, ein absoluter Holzweg, auf dem die Partei da ist. Und deshalb stelle ich mir dem natürlich absolut entschieden entgegen.
Früher haben Sie und auch andere Jungliberale immer gerne gesagt, die Jugend ist nicht nur Fridays for Future, sondern auch Trade Republic. Müssen Sie heute feststellen, dass die Jugend entweder grün ist oder völkisch und dazwischen nicht mehr so viel Platz für anderes ist?
Also den Eindruck habe ich nicht. Ich unterhalte mich ja jeden Tag mit sehr, sehr vielen jungen Menschen. Und ich glaube, die Trade Republic, junge Generation, das ist ja eine moderne, aufgeschlossene, aber vor allem lösungsorientierte junge Generation, die einfach nur möchte, dass Deutschland funktioniert, dass es einen digitalen, modernen Staat gibt, dass politische Herausforderungen lösungsorientiert gelöst werden, zum Beispiel die Rentenpolitik konkret reformiert wird. Das war ein riesiges Thema für junge Menschen, die die FDP 2021 gewählt haben. Ich sehe aber auch in dieser Studie, Sie haben angesprochen, dass deutlich weniger Menschen aktuell der FDP die Stimme geben würden, als das 2021 der Fall war.
Absolut, ja.
Dass viele dieser Menschen der Generation Trade Republic momentan demotiviert sind und sich nicht richtig gehört fühlen von der Politik. Und ich glaube, das müssen wir verändern, indem wir auch deren Themen stärker betonen und unsere Lösung vor allem in den Vordergrund stellen. Ich sage als Beispiel nur, Wohnungsmarkt, das war ein großes Thema in der Umfrage für viele junge Menschen, viel zu hohe Mieten. Und da kann man jetzt auf der einen Seite, wie die AfD, einfach irgendwelche rechten Parolen raushauen, die überhaupt nichts mit dem Wohnungsmarkt zu tun haben, das Problem überhaupt nicht lösen. Man kann wie SPD oder Grüne einfach Mietendeckel, Mietpreisbremse, staatliche Regulierung fordern. Oder man weist mal darauf hin, dass ein Drittel der Baukosten bei aktuellen Bauten in Deutschland durch staatliche Regulierung entstehen und mit einem Rückfahren dieser Regulierung die Kosten deutlich senken würden und dazu auch ein entsprechend dann die Mieten. Ich glaube, das wäre ein viel besserer Vorsprung oder Vorgehen. Und deshalb wünsche ich mir mehr solche ganz konkreten Lösungsvorschläge.
Ja, offensichtlich kommt das aber bei vielen jungen Leuten gar nicht so an, was Sie gerade ausgeführt haben. Ich habe nämlich zum Beispiel heute eine E-Mail bekommen von Niklas Röpke, den kennen Sie vielleicht, der ist im Vorstand einer der größten deutschen Studierendenvertretungen, nämlich der FZS. Der schreibt, die FDP mache Politik gegen die Interessen ihrer Kernwählerschaft junge Menschen. Die Studierenden würden leiden unter Einsparungen bei der BAföG-Reform durch die FDP-Bildungsministerin, mangelhafter Finanzierung des Deutschland-Tickets dank des FDP-Verkehrsministers und der Blockade des FDP-Justizministers bei der Gemeinnützigkeit von Wohnraum. Ja, so kommt es offensichtlich bei vielen jungen Menschen an, wenn das schon so ein Studierendenvertreter sagt. Das klingt dann doch eher nach Frustration über die FDP bei vielen jungen Leuten.
Ja, dass links ausgerichtete junge Menschen mit der FDP frustriert sind, das nehme ich zur Kenntnis. Aber das finde ich jetzt nicht dramatisch, ehrlich gesagt. Mhm. Die gemeinnütziger Wohnungsbau oder so. Ich persönlich finde, wir brauchen zum Beispiel gar kein Bundesbauministerium. Ich glaube, wir brauchen ein deutliches Rückfahren von Regulierung, wie ich es gerade angesprochen habe. Ja. Die Einsparungen im BAföG-Bereich, die er anspricht und kritisiert, gehen darauf zurück, dass es Berechnungen gibt, wie viel Personen BAföG berechtigt sein werden und dass dementsprechend diese Zahl im Haushalt angepasst wurde. Also einfach nur immer mehr Staat zu fordern und sich dann zu wundern, wenn die FDP dem widerspricht, das ist doch keine Politik gegen die junge Generation. Das ist eine Politik gegen immer mehr Staat. Und ich persönlich kenne extrem viele junge Menschen, nicht nur bei den jungen Liberalen, die das sehr begrüßen und sagen, wir haben eine immer höhere Sozialquote, wir haben einen immer weiter ausufernden Staat, der gleichzeitig aber nicht effektiv genug ist. Gleichzeitig kommt von diesem riesigen Staat oft viel zu wenig bei Bürgerinnen und Bürgern jetzt an konkreter Verbesserung an. Und ehrlich gesagt, wenn das jemand kritisiert, dass die FDP da mit dem Finger drauf zeigt und da sich entsprechend auch manchmal sperrt gegen die ein oder andere wirre Idee, da bin ich stolz drauf. Das ist für mich gar kein Problem. Da kann ich gerne mit ihm in die Diskussion treten.
Okay. Anderer Punkt, den ich gerne auch nochmal kurz ansprechen würde, ist, dass sich offensichtlich bei den jungen Leuten immer mehr so eine Art Gender Gap auftut. Ne? Das Phänomen hatten wir, glaube ich, international, weltweit schon relativ lange. Deutschland hat ein bisschen länger gebraucht, aber doch scheint es doch jetzt so zu sein, dass junge Frauen vor allem eher links wählen, junge Männer eher rechts. Beobachten Sie das bei sich, bei den Jungliberalen auch in irgendeiner Form? Wie ist da der Anteil Frauen, Männer?
Wir haben tatsächlich bei den Jungliberalen deutlich weniger Frauen als Männer. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube, das war ehrlich gesagt noch nie anders. Wir sind dabei, das selber anzugehen. Also ich finde es persönlich sehr schade. Sie reden ja auch mit einer weiblichen Bundesvorsitzenden gerade, die da natürlich Nachholbedarf sieht. Und gleichzeitig, glaube ich, ist natürlich immer die Frage, wie kann man das konkret verändern? Ich glaube zum Beispiel, es liegt daran, dass wir aktuell noch Nachholbedarf daran haben, unsere liberalen Kerninhalte auch so zu kommunizieren, dass nochmal deutlich wird, wie viele junge Frauen durch liberale Politik einen konkreten Unterschied in ihrem Leben spüren würden. Nehmen Sie das Thema Kinderbetreuung. Ja. Ich finde, es ist ein absolutes Freiheitsthema und deshalb für mich ein absolutes FDP-Thema, dass die Kinderbetreuungslage in diesem Land katastrophal ist, denn sie führt dazu, dass viele junge Menschen und meistens eben Frauen ihrem Beruf nicht in der Form nachgehen können, in dem sie das eigentlich möchten. Ja. Das muss doch die FDP massiv auf den Plan rufen. Und das ist nicht nur ein Wirtschaftsthema, das ist auch ein Thema von persönlicher Freiheit. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland gerade für Frauen noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Wir müssen da politisch noch ganz, ganz viel nachholen, damit Frauen wirklich tatsächlich die gleichen Möglichkeiten zur Entfaltung haben wie Männer, auch im Faktischen, nicht nur im Rechtlichen. Und deshalb glaube ich, da müssen wir das noch viel stärker an die Frau bringen. Ich glaube aber nicht, dass es quasi daran liegt, dass die Themen, für die wir stehen oder die Ideale, Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, soziale Marktwirtschaft, dass die für Frauen weniger attraktiv sind. Das sehe ich überhaupt nicht.
Okay. Ein Grund, warum wir sprechen, ist natürlich auch, dass morgen der FDP-Parteitag beginnt in Berlin. Wie ist da das Verhältnis der jungen Liberalen zur Mutterpartei? Nehmen Sie das alles gerade so hin, was da in der Ampelkoalition passiert? Unterstützen Sie alles? Was haben sich die Julis vorgenommen?
Wir als Jungliberale haben, wir nennen unser Verhältnis zur FDP mal kritisch-konstruktiv. Also wir sind nicht die ersten Rumschreier und wenn wir etwas auszusetzen haben an der FDP, dann melden wir uns auch nicht direkt bei der größten Zeitung, sondern erstmal in den Parteigremien. Aber wir melden uns eben auch zu Wort, wenn wir das Gefühl haben, etwas funktioniert nicht ausreichend. Und das machen wir beim Bundesparteitag in zweierlei Form. Erstens wird es ja konkret um das Thema Wirtschaftswende gehen. Ja. Ich begrüße das sehr, dass die FDP selber ein Papier vorgelegt hat und da jetzt einfach mal Vorschläge macht und die SPD zum Beispiel mal dazu motiviert, sich selber mal mit dem Thema zu beschäftigen, wie man eigentlich die Wirtschaft in Deutschland wieder auf Gang bringen möchte. Das finde ich eine sinnvolle Debatte. Das begrüße ich sehr. Zweitens werden wir aber sehr intensiv über das Thema Rentenpaket sprechen. Das Rentenpaket 2 wurde vorgestellt von Hubertus Heil und Christian Lindner. Und für uns persönlich, für uns als Junge Liberale, ist dieses Rentenpaket in dieser Form nicht tragfähig. Okay. In dieser Form, aus meiner Sicht, darf die FDP wieder aktuell. Ja. Ich glaube, dass die Haltelinie und die damit steigenden Beitragssätze zu einer sehr starken Mehrbelastung der zukünftigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen und dass das austariert werden müsste durch zum Beispiel eine massive Stärkung der privaten Altersvorsorge, durch weitere rentenpolitische Maßnahmen, durch die Streichung der Rente mit 63 beispielsweise. Das Generationenkapital ist mir auch zu wenig. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Art von Aktienrente, bei der Beitragszahler auch individuelle Ansprüche erwerben, also wirklich ein Teil ihres Geldes angelegt wird und sie Ansprüche an diesen an dieser Anlage quasi erwerben. Das ist aktuell noch nicht vorhanden. Das ist aktuell noch nicht vorhanden und deshalb glaube ich, bei diesem Rentenpaket, das auch bisher nur von Christian Lindner und Hubertus Heil vorgelegt wurde, noch nicht im Kabinett verabschiedet wurde, da muss definitiv nachverhandelt werden. Das werden wir einfordern mit einem Änderungsantrag auf dem Bundesparteitag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Delegierten auf dem Parteitag uns da auch folgen wird und einen klaren Auftrag an die Parteiführung geben wird, da nochmal in Verhandlungen zu treten.
Okay, spannend. Sie haben gerade schon diesen neuen 12-Punkte-Plan, das Wirtschaftswende-Papier angesprochen. Da hat mich wenig überrascht, bis auf einen Punkt, ganz ehrlich. Wollte ich auch gerne nochmal bei Ihnen abfragen. Der war bisher nur von einzelnen FDP-Politikern zu hören, nämlich die Forderung nach einem Ende der Förderung erneuerbarer Energien, wenn ich Sie da jetzt als jungliberalen Vorsitzende frage, klingt jetzt für mich auch nicht so, als könnte man damit bei jungen Leuten punkten.
Ich glaube, man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, wie unsere Förderstruktur in Deutschland eigentlich aufgebaut ist. Ich habe selber vor kurzem ein Unternehmen gegründet und das Erste, was ich von anderen Unternehmern gesagt bekommen habe oder von anderen Gründern, war, es gibt ganz viele Fördertöpfe, aber das ist total undurchsichtig und überall muss man sich irgendwo bewerben und man ist länger mit den Bewerbungssachen da beschäftigt, als eigentlich quasi, als man an seinem eigenen Unternehmen arbeitet. Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Förderung von erneuerbaren Energien. Ich glaube, der Impuls, der davon ausgehen soll, und das begrüße ich grundsätzlich, ist, sich zu fragen, können wir uns alle möglichen Förderungen, besonderen Förderungen aktuell leisten in der aktuellen Lage? Oder sollten wir mal darüber diskutieren, ob, wenn zum Beispiel die SPD sich immer weiter sperrt, beispielsweise die Rente mit 63 zu streichen, die 3 Milliarden Euro pro Monat kostet, kann man sich dann bestimmte Projekte einfach nicht mehr leisten? Muss man die vielleicht dann beenden? Ich glaube, das ist ein Debattenbeitrag, um mal ganz klar zu sagen, wir können nicht immer nur mehr Staat fordern und gleichzeitig alle Programme, die es einmal irgendwie gab, weiterlaufen lassen. Irgendwann muss man auch mal bestimmte Programme in Frage stellen. Und das, glaube ich, ist zur aktuellen Lage, in der aktuellen Situation für Bürgerinnen und Bürger auch etwas, was die begrüßen.
Ich meine, das ist ja auch der größte Streit wahrscheinlich in der Ampel mit der SPD, auch mit den Grünen. Die einen würden gerne mehr Schulden machen, um alles gleichzeitig abzudecken. Ne? Wir haben höhere Militärausgaben und so weiter. Soziale Ausgaben werden auch mit solchen Dingen mehr. Sie als FDP sagen auf gar keinen Fall Neuverschuldung. Wie lange macht denn da so eine Ampelkoalition überhaupt noch Sinn, wenn man sich da nicht einig werden würde?
Die macht so lange Sinn, wie man sich einigen kann. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, ob SPD und Grüne, alle Beiträge, die ich bisher zum Haushalt von denen höre, ist, man will die Schuldenbremse auflösen. Wir haben im Koalitionsvertrag ganz klar festgelegt, dass das keine Option ist in dieser Regierung. Ich halte das auch für absolut sinnbefreit als Beitrag, denn wir reden die ganze Zeit über Generationengerechtigkeit zum Beispiel beim Thema Klima. Aber wann reden wir über das Thema Generationengerechtigkeit beim Thema Finanzierung? Wir haben aktuell 10% des Bundeshaushalts sind Zinszahlungen. Ich habe kein Interesse daran, dass das in Zukunft immer ein immer größerer Kuchen, ein immer größeres Kuchenstück des Haushalts wird und dadurch dazu führt, dass politische Investitionen oder Entscheidungen nicht mehr so frei getätigt werden können, wie das aktuell der Fall ist. Ich möchte, dass zukünftige Generationen auch weiter politische Prioritäten selber setzen können, so bestimmt, wie wir das aktuell können. Und ich finde nicht, dass sie von Zinszahlungen erdrückt werden sollten. Deshalb setze ich mich weiter für die Schuldenbremse ein. Ich sehe da gar keinen Verhandlungsspielraum und ich würde SPD und Grünen wirklich dringend raten, sich mal damit zu beschäftigen, wie man Spielräume in diesem Haushalt finden kann. Ich bin mir sicher, sie sind da. Ich weiß, sie sind da. Ich weiß auch, dass SPD und Grüne das wissen.
Ja.
Ich finde, wenn wir diesen Haushalt in Zukunft aufstellen können, dann macht diese Koalition weiter Sinn. Das ist aber Bedingung natürlich. Und deshalb erwarte ich, dass in Zukunft, wenn wir über das Thema Wirtschaftswende sprechen, wenn wir darüber reden, wie wir auch in Zukunft ein Land von Wohlstand sein können, wie wir auch in Zukunft in diesem Land wirklich machen können, dann müssen wir auch auf Beiträge von SPD und Grünen da setzen können. Aktuell höre ich die nicht und das macht mir große Sorgen.
Liebe Frau Brandmann, letzte Frage. Ich hatte vor knapp 2,5 Jahren Ihren Vorgänger Jens Teutrine in einem recht euphorisierten Interview nach der letzten Bundestagswahl. Danach ist er in den Bundestag eingezogen und Sie sind Vorsitzende der Jungliberalen geworden. Das heißt, der Mann ist jetzt Politiker. Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, Sie wissen noch nicht genau oder vielmehr würden sich nicht als Politikerin bezeichnen. Wie sieht denn Ihre Zukunft aus? Politik oder doch Unternehmen?
Ja, am liebsten natürlich beides. Ich glaube, dass unbedingt mehr unternehmerisch aktive, gerade auch junge Menschen, natürlich auch ältere Menschen, die die private Wirtschaft kennen, dass die sich auch politisch unbedingt einbringen und engagieren sollten. Sonst machen es ja nur die anderen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass ich mich auf jeden Fall weiter in der Politik einbringen möchte. Ich werde beim nächsten Bundeskongress der Jungliberalen in 1,5 Wochen, also am Wochenende nach dem Parteitag der FDP, wieder kandidieren als Bundesvorsitzende der Jungliberalen. Ich freue mich total drauf. Ich glaube, wir brauchen gerade so viele junge Menschen wie möglich, um für soziale Marktwirtschaft, um weniger Staat, aber einen funktionierenden Staat zu streiten, für mehr Freiheit in der Politik zu streiten. Und das mache ich mit voller Inbrunst und hoffentlich noch ganz lange. Ich habe auf jeden Fall großen Spaß daran.
Klasse. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank
ganz
für das
herzlichen Dank.
Spannende Gespräch, Franziska Brandmann.
Vielen Dank.
Das war es erstmal redaktionell in unserem FAZ-Podcast für Deutschland heute Donnerstag, den 25. April. Kleiner Nachtrag noch, bin ich gerade darauf aufmerksam gemacht worden. In der Anfangskollage haben Sie ja aus der Aktuellen Stunde im Bundestag einige Politiker gehört. Ich habe aber nicht gesagt, wer es war. Tue ich jetzt noch nachträglich. Konstantin Kuhle, FDP, Konstantin von Notz von den Grünen und Marc Henrichmann von der CDU. So. Einige Links hänge ich natürlich, wie gesagt, in die Shownotes und dann haben wir einiges an Hörerpost von Ihnen bekommen. Denn Dienstag in unserer Folge aus den USA oder mit dem Thema USA, da haben wir so ein kleines Experiment gestartet und die Reportage von unserem Nachrichtenchef und ehemaligen Washington-Korrespondenten Andreas Ross so ein bisschen im Stil eines Features aufbereitet, auch die eine oder andere musikalische Untermalung als Stilmittel gewählt und das hat sowohl positives Feedback gebracht, aber auch einige sehr kritische Stimmen. Sebastian Beutel zum Beispiel glaubt, dass unser Zitat wundervoller Podcast diese Untermalung nicht nötig hat. Er meint, Hintergrundgeräusche in Informationspodcasts müssten sehr bedacht eingesetzt werden, um Stimmungen zu transportieren. Im genannten Fall ist seiner Ansicht nach leider das Gegenteil passiert. Ja, Ulrich Thiele schreibt, dass ihm in letzter Zeit als regelmäßigem Hörer unsere Podcasts aufstößt, dass immer wieder ein nervendes Hintergrundgedudel vom eigentlichen Inhalt ablenkt. Muss das wirklich sein, fragt Herr Thiele. Und einen Hörer hat das sogar so sehr erbost, dass er extra eine neue E-Mail-Adresse aufgemacht hat und uns als anonymer Hörer schreibt, was sollen diese nervtötenden Hintergrundmusiken, seid ihr völlig bekloppt, es nervt total dem Soundverantwortlichen mal kräftig eine auf die Finger. Keine Möglichkeit, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Tja, so, da habe ich jetzt mal ein paar negative Beispiele vorgetragen. Das ist natürlich alles Ansichtssache und auch Geschmackssache. Wir haben einfach mal experimentiert und freuen uns, dass Sie uns geschrieben haben. Kein Experiment, aber ohne ausführliche Ergebnisauswertung. Also wenn Sie auch dazu noch eine Meinung haben oder zu irgendwas anderem, schreiben Sie uns an podcast@faz.de. So, das war's. Schönen Abend. Morgen melden wir uns vom FAZ-Kongress. 75 Jahre, da ist einiges geboten. Heute verrate ich aber noch nicht so viel. Ciao.
bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.